Morgen auch von mir. Wir haben das Stichwort Mission heute ein paar Mal gehört. Wäre Mission ein Befehl, dann wären wir Soldaten. Aber wir sind keine Soldaten. Wäre Mission ein Zwang, dann wären wir Knechte. Aber Jesus sagt, wir sind seine Freunde, weil er seine Pläne mit uns teilt. Er zeigt uns seine Absichten und weil wir dann eingeweiht sind und seine Ziele und Absichten kennen, dann sind wir seine Freunde und können mit ihm unterwegs sein in seiner Mission. Mission ist also nicht etwas, wo wir Menschen etwas aufzwängen oder Menschen bedrängen, sondern wo wir Menschen einladen können zu Jesus. Wenn wir die Bibel so vor uns haben, ist das ein großes Buch, ziemlich dick. Heute muss man keine dabei haben, ich werde die meisten Texte eingeblendet haben. Vielleicht können wir das erste Bild schon einblenden. Und da gab es Zeiten in der Bibel, und die sind ziemlich nah an den Buchdeckeln. Da war die Welt und da wird die Welt richtig heile. Da gibt es keine Fragen, da gibt es kein Unbehagen, keine Angst, keine Trennung. Das sind Zeiten in der Gegenwart Gottes. Aber dazwischen sind Zeiten, die brauchen Mission. Da möchten wir auf keinen Fall alleingelassen werden mit den Herausforderungen des Lebens. Am Anfang berichtet die Bibel, dass es ein Paradies gegeben hat. Für die Menschen der Zeit, eine Zeit des Lernens und Erstaunens in Gottes Gegenwart. Und wenn wir alles durchgeblättert haben, das ganze Leben und auch wo wir hier in dieser Chronologie vorkommen, dann kommt das Ende der Zeit, das Ende der Geschichte, das, was wir Ewigkeit nennen und erleben werden, eine zeitlose Ewigkeit. Und wir lesen da, dass Gott vorher die Tränen abwischen wird, alle Tränen. Und das wird auch eine Zeit sein, wo wir keine Fragen mehr haben. Warum stellt sich Gott für diese ganze Zeit uns als Hirte vor? Und warum sagt Jesus, dass er der gute Hirte ist? Sind wir etwa Schafe? Garten Eden, da beginnen wir. Eine Zeit des Shaloms. Shalom ist ein Begriff für Frieden, aber der ist mit dem Wort Frieden nicht ausreichend umschrieben. Dieser harmonische Zustand, in dem alle Bedingungen gegeben sind für eine gute, konstruktive, harmonische Entwicklung. Ganz deutlich, eine Welt ohne Angst, ohne Zukunftssorgen und eine ganz heile Beziehungswelt. Die ersten Menschen, die geschaffen wurden, Adam und Eva, kannten Gott, sahen ihn täglich. Und jetzt ist das mit dem Shalom so, natürlich muss ich mit meinem Schöpfer eine gute, heile Beziehung haben. Ist das Shalom? Natürlich nicht, wenn ich gleichzeitig im Streit mit meinen Nachbarn lebe oder Krieg über mein Land hereinbricht oder wenn ich unter Depressionen leide und unter anderen Dingen leide. Shalom ist, wenn Adam eine heile Beziehung mit Gott hat. Shalom ist, wenn auch Eva eine heile Beziehung mit Gott hat. Und dann wird erst der Shalom möglich zwischen Adam und Eva. Und diese Dreiecksbeziehung, ich mit meinem Gott, ich mit meinen Mitmenschen im Frieden, Das war der ursprüngliche Zustand der Menschheit, Gottes Absicht für uns alle. Aber dieser Shalom ist längst verloren gegangen. Das, was wir am Anfang der Bibel lesen, als Gott seine Schöpfung vollendet hatte, Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut, sehr gut. Das blieb nicht lange sehr gut. Es kommt zu einem furchtbaren Einbruch. Mit einem Wort, Sünde wird Teil der Erfahrung des Menschen. Aus heiterem Himmel eine Rebellion gegen Gott. Das neu geschenkte Leben wird verschenkt. Wir lesen in der Bibel, die Konsequenz der Sünde oder die Frucht der Sünde ist der Tod. Tod ist der letzte Punkt, aber davor kommen Schuld, Schande, Furcht, Vertreibung, vergebliche Arbeit, Neid, Mord, Opfer, Mühe, Flucht, Gewalt, Rache, Elend, Entfremdung. Diese Begriffe könnte man jetzt, diese Liste könnte man weiterführen, aber das sind alles Dinge, die Adam und Eva persönlich erlebt haben. Menschen der ersten Generation, diese paradiesischen Kreaturen, all diese Dinge sind über sie hereingebrochen. Ich stelle mir das so vor, das Schlimmste an ihrem Leben war die tägliche Erinnerung, was sie verloren haben. Tag für Tag wünschen sich Menschen auf dieser Erde Shalom und Salam, wünschen sich den verlorenen Frieden zurück. Und wo diese Grußformeln am häufigsten verwendet werden, im Nahen Osten, in der muslimischen Welt, Shalom, Salam, da kennt man keinen Frieden. Die Bibel sagt uns, sie werden rufen, Frieden, Frieden, aber es ist kein Frieden da. Es gibt keinen Frieden unter Menschen ohne Wiederherstellung des Friedens mit Gott. Nach dieser furchtbaren Veränderung in der Geschichte ist es Gott, der nicht aufgibt. Immer wieder ergreift er die Initiative. Er ruft nach Adam. Adam, wo bist du? Adam versteckt sich, Adam traut sich nicht mehr in Gottes Gegenwart. Gott sucht Adam. Er bietet ihnen einen Neuanfang an. Er will, dass sie nochmal dorthin kommen, wo sie mal gewesen sind. Aber das braucht Zeit. Und wie macht Gott das? Wie ergreift er Initiative in meinem Leben oder auch im Laufe der Geschichte bei anderen Menschen? Ja, wir lesen davon Abraham und Sarah und dass Gott ihnen dann sagt, ich werde euch einen Sohn geben und dieser Sohn wird den Segen, den ich für euch habe, an die künftigen Generationen weitergeben für alle Völker. Wir sehen da eine andere Einzelperson, Josef, ganz schlecht gestellt, die schlechtesten Voraussetzungen im Leben. Auf der einen Seite erlebt er Gott, kennt Gott, hat eine Offenbarung von Gott, aber da ist die Missgunst seiner Brüder, die diesen Josef dann in die Sklaverei verkaufen. Und man glaubte, von ihm hört man nie wieder etwas. Aber dieser Komplott der Brüder, dem raubt Gott die Kraft, holt den Josef aus dem Brunnen und macht ihn zu einem Herrscher über Ägypten und rettet dadurch nicht nur die Ägypter, sondern das eigene Volk Israel ebenso. Ja, da gibt es einen Mose, der hat eigentlich auch schlechte Voraussetzungen. Er wächst auf am heidnischen Hof des Pharao und nichts deutet darauf hin, dass er irgendwie eine Rolle spielen wird in der Geschichte seines Volkes. Und als er denkt, das muss ich selber herbeiführen, ergreift er selber Initiative und was dabei herauskommt ist, er erschlägt einen Ägypter. Er wird zum Mörder. Mit seiner eigenen Initiative war da nichts zu wollen, nichts zu machen. Wenn Gott ihm über viele Jahre nicht begleiten würde, ihm diese Schuld vergeben würde, würde er niemals imstande sein, seine Leute aus der Sklaverei in Ägypten zu erlösen. Ja, über die Zeit. Wir könnten noch Noah erwähnen, andere. Und Gott geht auf die Menschen zu, verspricht ihnen, dass er dabei ist, verspricht, dass er hilft. Und er gibt ihnen sowas, was man früher einen Bund nannte, einen Vertrag. Sowas wie ein Handschlag. Er sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Du sollst mich erleben und andere Leute durch dich werden auch in diese Beziehung hinein eingeladen. Ja, wir lassen es bei dieser Liste, halten uns nur noch kurz bei David auf. Alles ist verloren, Gott ist nicht mehr in dem Garten, bei Adam und Eva, in einer heilen Welt. Und dann sehen wir, dass David Gott wieder so erlebt, als Hirten. Mitten in seiner Geschichte, mitten in seinem Aufstieg zum König, mit den Kriegen, die Israel hatte, mit den Herausforderungen, ein Land zu führen, auch unter Kriegsbedingungen. Wir können das mal zusammen durchbuchstabieren. Da sagt der König, der mächtigste Mann in seinem Volk, auf dem ganz viel Verantwortung ruht, dass er nicht der Führer ist, sondern der Geführte. Dass er nicht derjenige ist, der alle versorgt, sondern dass er versorgt wird. Er berichtet, dass er in Abhängigkeit von Gott lebt. Ich habe hier mal eine etwas andere Übersetzung genommen und wir sind ja hier mitten in einem Sommergottesdienst. Wir können das mal zusammen lesen. Könnt ihr das sehen? Ist das gut? Ja? Können wir das zusammen lesen? Dann lasst uns mal lesen, die Erfahrung, die König David mit Gott macht. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Amen. Im Hause des Herrn, in seiner Gegenwart, für alle Zeit. Das sagt David, wenn er Jesus, seinen Herrn, erlebt, wie wir ihn heute auch erleben. Ich habe hier noch ein paar Dinge hervorgehoben. Wie erlebt er seinen Herrn als mein Hirte? Du, Herr, bist bei mir. Und dann zählt er die Dinge auf, was Gott für ihn tut. Er bringt mich auf Weideplätze, führt mich zu Wasserstellen, er stärkt, erfrischt, er gibt mir Trost, er lädt ihn ein, deckt ihm den Tisch, salbt mein Haupt, ehrt mich, wirklich, ehrt mich, füllst meinen Becher, das ist Versorgung, er erlebt Güte und Gnade. So erlebt König David seinen Gott mitten in einer unheilvollen Welt. Als ich diesen Psalm für mich entdeckte, das ist nicht so lange her, dann dachte ich, wie kann ich das alles glauben? Wie kann ich das in meinem eigenen Leben sehen und ja, erleben. Wenn ich den bereits geschriebenen Psalm, wenn das schon eine Herausforderung für mich ist, ja, was hat David erlebt, das ihn veranlasst hat, dieses Lied, dieses Bekenntnis zu schreiben? Das ist ja aus einer Beziehung heraus geboren. Das sind nicht Dinge, die man sich einfach so einfallen lässt in einer kreativen Stunde. In der Lutherbibel heißt das, mir wird erst nichts mangeln. Oder auch hier, wenn er von seiner Seele spricht, die Trost empfängt, das begegnet uns immer wieder in der Bibel. Das müssen wir auch vor Augen halten. Das griechische Wort dafür ist Psyche, dass es mir gut geht. Aber gehen wir mal weiter. Nach vielen Zwischenschritten und individuellen Geschichten nimmt Gott die Initiative an sich. Dann kommt ein Tag, an dem alles nicht mehr reicht. Ein Tag, von dem Hesekiel so berichtet, dass Gott die Initiative ergreift für seine Schafe. Er nimmt die Initiative an sich. Zu lange waren die Menschen sich selbst überlassen und so sieht die Diagnose aus, die Gott fällt. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selber weideten, aber meine Schafe nicht weideten, darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. Und so ist die Entscheidung. So spricht Gott der Herr, sieh, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selber weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie nicht mehr fressen sollen. Hesekiel 34 ist ein harter Text. Er spricht von den Religionsführern, von den Menschen, die im Judentum, aber sicher auch in anderen Religionen, die Autorität hatten, Religion auszuüben, zu zelebrieren und ganz oft vergessen, dass es um die Menschen geht, nicht um Ämter, Würde, Macht und Reichtum. Und so erklärt Gott jetzt die Vorgehensweise Israel gegenüber, seinen Leuten gegenüber. Nochmal ein Text, der etwas länger ist, ich lese ihn aber trotzdem. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen, wie ein Hirte seine Schafe sucht. Wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels und in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich will selbst meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Ja, auch hier noch einmal, was verspricht Gott? Wie will er in unser Leben eingreifen? Was will er für uns tun? Er will uns sich unser annehmen, er will uns suchen, er will uns erretten, er will uns sammeln, er will uns weiden, führen, lagern, zurückbringen, verbinden, stärken, behüten. Ja, sagt Gott, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Das war Vers 31. Er verspricht Heilung, Zusammenführung der zerrissenen Herde, endlich Ruhe und ein sicheres Zuhause. Nachdem Gott jetzt definiert hat, wie er für Israel sorgen will, ist natürlich Hoffnung aufgekeimt, dass das jetzt bald eintritt, dass der Shalom wiederhergestellt wird. Aber im Nachhinein erfahren wir, was dann tatsächlich passiert ist. Jesus sagt es: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Wir haben es schon in der Anmoderation auch gehört, dass die Menschen aus irgendeinem Grund Finsternis dem Licht vorziehen. Das ist nicht so selten. Ihr habt nicht gewollt. Es kommt eine Zeit, wo der Prophet Jesaja feststellt: Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Jahrhunderte der Distanz zu Gott, Jahrhunderte des Schweigens Gottes. Und 700 Jahre nach diesem Hesekiel-Text haben wir eine neue Situation. Der Tischler und Schreiner Jesus aus Nazareth steht als angehender Rabbiner mitten in einer Gruppe jüdischer Mitbürger. Und unter ihnen sind einige seiner ersten Jünger, aber dabei sind auch einzelne anerkannte Pharisäer. Das sind Menschen mit Bildung und eben mit einer großen religiösen Autorität versehen, die eigentlichen Autoritäten im Volk. Und Jesus hat an diesem Tag einen Menschen geheilt, der blind geboren war. Und jetzt wurde gestritten, ob er womöglich ein Prophet ist, weil er so ein Wunder vollbracht hat. In welcher Autorität hat er das gemacht? Und an dieser Stelle schockt Jesus seine Zuhörer. Er nimmt Bezug auf die Hesekiel-Zusage Gottes und sagt: Diese Ansage von damals erfüllt sich heute vor euren Augen. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte von 1. Mose 1, wo Gott im Garten bei den Menschen ist, von Psalm 23, wo David ihn erlebt, und ich bin der gute Hirte von Hesekiel 34, der Gott, der Initiative ergreift und selber handelt. Ja, dann fragen wir uns, was macht Jesus denn zum guten Hirten? Und da lesen wir das Erste, was wir da lesen, in Johannes 10 finden wir das. Er sagt: Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Die Alternative wäre, er ist ein Mietling, jemand, den man für einen Job anheuert und ihn dafür bezahlt. Wenn dann Gefahr kommt, haut so jemand ab, weil ihm sein Leben wichtiger ist als der Zuverdienst. Aber da sagt Jesus: Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich bin kein Mietling, das sind meine Schafe. Und auch hier spricht er wieder von der Wiederherstellung des Shalom, wenn er sagt: Wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne, das bedeutet die engste Beziehung. So werden meine Schafe mich kennen, so wird mein Vater meine Schafe kennen. Da ist die Wiederherstellung dieser Beziehung. Eine Beziehung, die nicht zu übertreffen ist. Falls da irgendjemand noch Zweifel hat, sagt Jesus: Mein Vater ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. In so eine Beziehung sind wir eingeladen und die Kosten sind enorm. Mission gibt es nicht kostenlos. Es geht um viel mehr als um 690 Euro im Monat. die werden wir ja zusammentragen. Wir haben hier Leute, die haben daran schon teilgenommen. Ich sehe hier Daniela, ich sehe Judith, die das auch schon gemacht haben ein Jahr lang. Und andere haben das auch erlebt in ihren Einsätzen. Das werden wir zusammentragen. Aber Mission, die nichts kostet, ist keine Mission. Wenn man nichts aufgibt, kann man nichts gewinnen. Wenn man nicht sich selber, wenn man sich nicht auf die Menschen einlässt, wenn man nicht außerhalb dessen ist, was unsere Komfortzone ausmacht, dann können wir niemand helfen. Wir schauen uns mal das an, wie das bei Jesus ausgesehen hat. Wie ist er zu einem guten Hirten geworden? Ja, da ist er abgestiegen aus der Herrlichkeit Gottes. Er ist zur Welt gekommen in einer außerehelichen Geburt. Er hatte zunächst kein Zuhause. Er verbringt seine frühe Kindheit als Flüchtling im Ausland. Er wird von der eigenen Familie missverstanden, von allen anerkannten Kräften in der Gesellschaft verfolgt, von Religionsführern der Gotteslästerung bezichtigt und dann von seinen engsten Vertrauten verraten und verkauft, von allen Freunden verlassen, von Besatzern verhaftet, misshandelt und mit Verbrechern hingerichtet. Das klingt ja fast entsetzlich, dass Jesus diesen Weg gegangen ist, um auf uns zuzugehen. Und irgendwo finden wir uns in dieser langen Liste auch wieder. Aber nur so konnte Jesus sich mit uns identifizieren. Nur so jeden von uns einbeziehen. Egal, welche Biografie wir heute mitgebracht haben. Gott sei Dank sind viele Biografien hier geheilt. Aber nicht alles muss geheilt sein und nicht alles muss überwunden sein. Dafür brauchen wir den guten Hirten. Entschuldigung. So. Vorbei die Zeit der Ohnmacht, des Alleinseins, der Herrschaft des Bösen. Jesus ist der gute Hirte. Wir gehen auf das Ende zu und Jesus sagt, als er die Israeliten so vor sich sieht, er spricht von weiteren Schafen, die noch nicht von diesem Stall sind und die auch dazu gehören werden. Und er sagt, seine Stimme werden alle erkennen und es wird eine Herde sein und ein Hirte sein. Menschen aller Generationen, Menschen aller Herkunft, Menschen aller Religionen, könnte man auch lange Listen machen, das ist die Wirklichkeit, in der wir jetzt leben, aber alle werden diese eine Stimme ihres guten Hirten unterscheiden können von allen anderen Stimmen und alle werden dazugehören. Wird niemand mehr da sein, der nicht dazugehört. Es wird kein Volk, kein Stamm, keine Sprache sein, die nicht vertreten sein wird bei Gott. Und alle sind eingeladen. Jesus wünscht, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Wahrheit, die frei macht und zur Erkenntnis Gottes kommen, der Gegenwart bei ihm. Bei vielen Menschen wird das heute weltweit zum ersten Mal passieren. Und vielleicht hören wir auch diese Stimme des guten Hirten deutlicher als an anderen Tagen. Hör gut hin und folge Jesus nach. Er wird dir die Sünden vergeben, dir die Schuld abnehmen, dich heilen, dir Ruhe geben. Er wird bei den Herausforderungen und Anfechtungen der Zukunft dich durchtragen und du wirst ihn am Ende von Angesicht zu Angesicht sehen, den guten Hirten, den Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist, für alle Ewigkeit. Das bedeutet nicht, dass uns die Steine aus dem Weg genommen werden, aber das bedeutet, dass wir mit Jesus unterwegs sein können. Viele Christen erleben das heute wie vielleicht auch noch nie zuvor, dass sie unter Wölfen leben. Bei unseren Vorfahren war es auch so, bei den meisten von uns, dass sie Verfolgung erlebt haben, so wie Christen heute in Syrien, im Irak, in ganz vielen Ländern der Erde Verfolgung leiden. Aber Gott spricht uns heute das zu, dass er uns nie verlassen wird und dass er diesen Weg vor uns gegangen ist. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe nötig haben. Hebräer 4, Vers 14. Und ich möchte schließen mit einem Wort des Segens. Denn bevor ich das tue, will ich doch noch zu dem guten Abschluss kommen aus Offenbarung 21. Ich versprach ja, dass wir am Ende wieder in der heilen Welt sind. Und hier ist sie, in Offenbarung 21. Da müsste ich ziemlich weit nach hinten blättern, ungefähr so. Und dann sind wir in der heilen Welt angekommen. Da sagt Johannes, ein Mensch, der dabei war, als Jesus sagte, ich bin der gute Hirte, ein Jünger von Jesus. Er sieht diese Offenbarung und er sagt, ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, das heißt die Wohnung Gottes, die Gegenwart Gottes, er lebt wieder unter ihnen. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ich stelle alles wieder her. Ich bete mit uns. Vielleicht wollt ihr dazu aufstehen. Der Gott des Friedens, der den großen Hirten seiner Schafe und seinen Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat, nachdem er mit dessen Blut den neuen, ewig gültigen Bund besiegelt hatte, dieser Gott möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Wir setzen uns.